Also ich war mit in Bad Liebenzell und jetzt frage ich mal rein, die da waren, ist euch ein Satz hängen geblieben, wo ihr sagt, den habt ihr mitgenommen? Oh, ich glaube, ihr müsst alle nochmal hin. Also ich habe einen, und zwar gute Theologie schafft mutigen Glauben. War natürlich vom Leiter der IHL, also der theologischen Ausbildungsstätte, der musste das natürlich betonen, qua Amt. Aber ich denke, da ist was dran. Denn was ist denn Theologie? Vom Wort her ist es die Lehre von Gott. Ja, also Logos ist das Wort eigentlich, also das Wort von Gott, aber Biologie ist die Lehre vom Leben und so weiter. Können wir verschiedene Bereiche durchgehen und Theologie ist eben die Lehre von Gott. Und wenn ich weiß, mit wem ich es da zu tun habe, dann prägt das meinen Glauben. Und insofern ist der Satz zweifellos richtig. Und ich habe also eine Predigt vorbereitet, die habe ich in Leofels auch schon gehalten, die kommt das nächste Mal, wenn ich hier bin, auch hier dran, aber heute nicht. Aber bei dieser anderen Predigt, da könnt ihr euch schon mal drauf einrichten, da stelle ich euch nämlich auch eine Frage, nämlich die Frage, was ist Gott? Und ich weiß, wenn ihr spontan antworten müsstet, müsst ihr ja dann in 2 Wochen nicht, da habt ihr ja schon 2 Wochen Zeit zum Nachdenken gehabt. Das ist ganz schön schwierig. Also mir hat mal jemand diese Frage gestellt, das erzähle ich dann in 2 Wochen. Ich war erstmal ziemlich von den Socken, aber das kommt dann. Es ist aber das Komische, wenn wir vom Heiligen Geist reden, um den geht es nämlich heute, weil Pfingsten feiern wir ja, dass der Heilige Geist in diese Welt gekommen ist und dass das gilt, was die Tina gesagt hat, nämlich, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, da fragen wir meistens, was ist der Heilige Geist und nicht, wer ist der Heilige Geist? Ist euch das mal aufgefallen? Wenn wir über Gott reden, wenn ich euch frage, wer ist Gott, dann fällt euch oder fällt vielen von euch spontane Antwort ein. Wenn ich frage, was ist Gott, fangt er an zu grübeln. Beim Heiligen Geist ist es tendenziell eher umgekehrt. Da fragt man oft erstmal, was ist eigentlich der Heilige Geist und nicht wer. Und ich denke, beides ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was ist Gott, was ist der Heilige Geist und dann eben auch, wer ist Gott und wer ist der Heilige Geist. Und deswegen erstmal ein paar Gedanken. Ich habe gleich 3 Verse und die können wir auch jetzt schon lesen, aber ich will erstmal sehen, um wen es da eigentlich geht. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Aber es kriegt keinen Schreck, wenn der erste Teil sehr lang wird und ich denke, die beiden anderen werden dann nicht ganz so lang werden. Denn wir wollen uns tatsächlich erstmal die Gedanken machen, um wen geht's hier eigentlich? Und damit habe ich eine Antwort schon gegeben. Denn wonach frage ich, wenn ich sage, wer ist der Uwe? Da frage ich nach einer Person. Ja, dann kann der definieren, wie er will, wie er sich selber definiert, wenn ich ihn selber frage, wer bist du? Aber es ist klar, ich rede von einer Person. Und wenn ich nach Gott frage, dann ist für die meisten von uns auch klar, das ist eine Person, mit der kann ich reden und so weiter. Wenn ich aber nach dem Heiligen Geist frage, da wird es schwieriger. Ja, und es gibt tatsächlich, es gibt sogar biblische Gründe, wie man darauf kommen kann, aber ich bin davon überzeugt, der Heilige Geist ist eine Person. Wie komme ich da drauf? Wenn wir in die Bibel reingucken, dann ist ja die Frage, was tut er? Und da ist also die Rede, er ist beschäftigt, er ist beteiligt an der Schöpfung der Welt. Wenn es jetzt nur irgendeine Energie wäre oder irgendein, was weiß ich, die kann nichts schaffen. Natürlich brauche ich Energie, um etwas zu schaffen. Aber die Energie selber kann nichts schaffen. Dann haben wir zum Beispiel Aussagen über den Heiligen Geist in den Abschiedsreden Jesu. Da heißt es, er wird euch trösten. Da wird er sogar als Tröster bezeichnet. Da steht nämlich gar nicht, ich werde euch den Heiligen Geist senden, sondern da steht, ich werde euch einen anderen Tröster schenken. Das heißt, trösten ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, ist das, was er tut. Allein darüber könnte man eine ganze Predigt halten, also er tröstet. Das Wort kann nämlich trösten, ermahnen, ermuntern bedeuten. All das tut der Heilige Geist im Leben der Menschen, in denen er ist. Dann gibt es eine gewissermaßen Parallelstelle zu unserem heutigen Text. Den Geist dämpft nicht, heißt es hier. Es gibt eine Parallelstelle, da heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Macht ihn nicht traurig. Ja, also hat mal jemand versucht, eine Steckdose traurig zu machen? Das wird nicht gelingen. Also Energie oder irgendwas in der Art kann ich nicht traurig machen. Kann ich nicht betrüben. Den Heiligen Geist schon. Ja, also er hat Gefühle. Ganz klar. Der Heilige Geist hat Gefühle. Dann redet er. Wenn wir beten, vertritt uns der Heilige Geist vor Gott. Ja, und das ist nicht wie so ein Repeater für WLAN, das einfach nur Signale verstärkt und weiterführt. Da hängt einer. Der ist nicht für hier den Raum, der ist damit unten was an, kommt im Keller. Sondern er übersetzt. Ja, er versteht, was unser Anliegen ist und bringt es in der richtigen Art und Weise vor Gott. Finde ich eine Wahnsinnsaufgabe des Heiligen Geistes, denn das heißt ja, ich kann im Grunde nicht falsch beten. Weil wenn ich wirklich falsche Worte benutzen sollte, dann übersetzt der Heilige Geist das und beim Vater oben kommt es richtig an. Ja, weil der Geist Gottes mein Herz kennt und weil er meine Gebete übersetzt. Das kann aber keine Kraft. Ja, das kann nicht mal ChatGPT oder irgendwas, ja, also die können versuchen zu interpretieren, was ich geschrieben oder gesagt habe, aber liegen damit oft auch schief. Aber der Heilige Geist kennt uns, er weiß, was in uns los ist und er vertritt uns vor Gott. Und andersrum öffnet er uns die Herzen, die Augen für das Reden Gottes. Ja, also ich bin manchmal, vielleicht ist das ein bisschen respektlos, ich sage manchmal, der Heilige Geist ist ein Dolmetscher. Ja, der übersetzt meine Gebete für Gott und Gottes Wort für mich. Er ist nicht der Mittler, ja, also Jesus, der hat dafür gesorgt, dass ich wieder zum Vater kommen kann. Das ist seine Aufgabe gewesen. Dafür ist er in diese Welt gekommen, ist hier für uns gestorben und ist auferstanden. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir das verstehen können. Er sorgt dafür, er will uns übersetzen, er will zu uns reden. Selbst Jesus hatte den Heiligen Geist in sich, auf sich. Es ist auch interessant, wenn wir mal ins Alte Testament reingucken, was der Heilige Geist, wofür der da zuständig war. Ich habe ja eben gesagt, dass jeder Gläubige, jeder Christ den Heiligen Geist bekommt. Das ist erst seit Pfingsten so. Wie war es denn vorher? Wer bekam im Alten Testament den Heiligen Geist? Die Propheten, richtig. Ausgewählte Personen, das ist am einfachsten, das ist die Überschrift, ja. Aber wer noch? Die Propheten. Also bestimmte Berufsgruppen bekamen das nämlich grundsätzlich. Die Könige, ja. Die Priester. Mir fehlt noch eine Gruppe. Leviten weiß ich nicht genau. Aber die Handwerker, die an der Stiftshütte und am Tempel gearbeitet haben, haben dafür auch den Heiligen Geist bekommen. Im Grunde hat der Uwe das schon, war ganz, ganz nah dran. Im Alten Testament bekam der den Heiligen Geist, der von Gott eine besondere Aufgabe gekriegt hat. Also Mose als Führer des Volkes sicher auch, die Richter könnte man sie jetzt auch noch nennen. Also wer von Gott einen bestimmten Auftrag gekriegt hat, der hat in der Regel dafür auch den Heiligen Geist gekriegt. Und dann war ganz egal, ob er Priester ist oder Handwerker oder König oder Hirte oder was auch immer. Er hat für seinen Auftrag den Heiligen Geist bekommen. Und im Neuen Testament ist es eben so, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihn zum ersten Mal um Vergebung unserer Schuld bitten und ihn darum bitten, dass er die Führung in unserem Leben übernimmt, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und dann ist unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Zumindest wenn ihr mal den Kontext nachliest, also den Zusammenhang, da geht es darum, wie wir mit unserem Körper umgehen und was wir mit unserem Körper machen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Also geht entsprechend damit um, ist der Zusammenhang von dieser Aussage. Und jetzt will er in unserem Leben genau das tun. Er will ermutigen, er will trösten, er will auch mal ermahnen, wo das nötig ist. Er will uns lenken und leiten, dass wir richtig leben. Ja, an einer Stelle heißt es mal, dass Gott gute Werke vorbereitet hat, die wir dann leben können. Und damit wir sie leben können, muss der Heilige Geist die Leitung in unserem Leben übernehmen. Und diese beiden Stellen, die eine macht ihn nicht traurig und hier die Stelle, dämpft ihn nicht. Das Wort für dämpfen kann sogar auslöschen bedeuten. Also bringt ihn nicht in eurem Leben zum Schweigen. Da könnte man natürlich jetzt fragen, Moment mal, wenn der Heilige Geist eine Person Gottes ist, so wie der Vater und der Sohn, kann ich den auslöschen? Was meint ihr? Nee, eigentlich nicht. Ja, schreibt dann Paulus hier Unsinn, wenn er schreibt, tut das nicht? Nein, tut er natürlich auch nicht, sondern der Heilige Geist lässt sich zurückdrängen. Also wenn er das nicht will, kann ich das nicht tun. Ja, der ist um einiges stärker als ich. Da habe ich keine Chance. Aber er lässt es zu. Er lässt zu, dass wir ihn zurückdrängen, wenn wir nämlich nicht hören wollen. Und da gibt es ganz verschiedene Dinge. Ihr kennt sicher, viele von euch kennen den Spruch, ich habe keinerlei Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Ich habe große Schwierigkeiten mit dem, was ich verstehe. Warum? Das, was ich verstanden habe, das sollte ich auch umsetzen. Das, was ich nicht verstanden habe, danach kann mich keiner fragen, das kann mir keiner vorwerfen. Aber das, was ich weiß, das sollte ich tun. Und wenn jetzt der Heilige Geist mir auf die eine oder andere Weise etwas Wichtiges sagt, dann bin ich herausgefordert, danach zu handeln. Und nicht zu sagen, ja, ist ja ganz nett, aber ach nee, lieber nicht. Ja? Und es ist ja die Frage, wie redet denn der Heilige Geist? Jetzt würde ich gerne weiter fragen und mal sagen, wie habt ihr schon das Reden des Heiligen Geistes gehört? Bei mir, also das ist bei jedem Menschen auch ein kleines bisschen anders. Der Heilige Geist ist nämlich kreativ und er geht mit jedem so um, wie er es braucht. Und ich bin ein fürchterlicher Kopfmensch. Ich versuche jetzt immer mal auch mehr Gefühle rauszulassen, aber normalerweise muss bei mir alles über den Kopf laufen, damit es ankommt. Und genauso macht der Heilige Geist das dann, der lässt sich darauf ein. Also ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich an einem Bibeltext gearbeitet habe, dass ich auf einmal gemerkt habe, Moment mal, das ist ja genau deine Situation. Jetzt musst du aber, bevor du anderen was darüber erzählen willst, musst du erst mal klären, was das in deinem Leben heißt. Im schlimmsten Fall nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich habe den Bibeltext gelesen, der laut Plan dran war, da hatte ich nämlich noch Textvorgaben, habe meine Bibel zugeklappt, habe sie mit Schwung in die gegenüberliegende Ecke des Zimmers gepfeffert und habe gesagt, Herr, darüber kann ich nicht predigen, das lebe ich ja gar nicht. Ich habe dann doch 3 Tage später darüber gepredigt, aber dazwischen lag ein ganz schöner Gebetskrampf. Also das war vielleicht so das Krasseste. Aber ich habe es auch schon erlebt. Da ging es damals um die Frage, ob wir nach Zeitz gehen. Also wir sind ja hier, sind wir ja von Zeitz gekommen und da waren wir 20 Jahre. Und als es darum ging, ob wir da hingehen sollen oder nicht, da habe ich auch gebetet und habe geredet, also gesagt, Herr, das spricht für mich dafür, das dagegen, was weiß ich. Alle Bedenken benannt und dann, ja, und so ganz im Hinterkopf hatte ich immer so, ja, ihr sollt da hingehen, aber das war mir zu leise und die Argumente schienen mir doch eher dagegen zu sprechen. Und dann habe ich eine Absage geschrieben, am Computer ausgedruckt, habe das meiner Frau gezeigt. Und dann sagt sie, das ist keine Begründung. Du hast in anderen Sachen schon von Gott Klarheit gekriegt, jetzt betest du so lange, bis du Klarheit hast. Dazu hat man seine Ehefrauen. Also ich habe nur eine, aber sind ja noch ein paar andere da, die auch welche haben. Auch eine haben. Sitzt hier jemand, der mehrere hat? Vielleicht nacheinander, das kann natürlich passieren. Aber ich bin wieder rauf in mein Büro und wollte mich gerade so setzen, hatte mit dem Hintern das Sofa noch nicht berührt, wo so meine Gebetsecke war. Und dann kam es klar und deutlich in meinem Kopf, ich habe dir doch gesagt, ihr sollt da hingehen. Ist ehrlich gesagt in dieser krassen Form das einzige Mal, dass ich das so deutlich erlebt habe. Deswegen erzähle ich auch eine Geschichte von vor über 20 Jahren, weil so deutlich habe ich es nur das eine Mal erlebt. Ist eine Möglichkeit, wie der Heilige Geist reden kann. Ich weiß, es gibt Leute, die haben regelrecht Stimmen gehört. Und da sind wir jetzt bei dem, was in unserem Text steht. Den Geist dämpft nicht. Das heißt, gebt ihm Raum und dem Heiligen Geist Raum geben heißt vor allen Dingen erstmal, tut, was ihr verstanden habt. Das ist der erste und wesentliche Punkt, wenn ich dem Heiligen Geist Raum geben will. tun, was ich verstanden habe. Und nicht, ja, Herr, ich sehe den Weg noch nicht. Es gibt ja schon dieses schöne Lied, in dem es heißt, so ein altes Lied auch, sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist's genug, mein Herr geht selber mit. Jedes Mal, wenn ich das Lied singe, denke ich, Herr, ich würde gerne ein bisschen mehr sehen als nur den nächsten Schritt. Aber ganz oft macht er es so. Ganz oft führt er so. Er zeigt mir nur den nächsten Schritt. Wenn ich den gehe, dann zeigt er mir wieder einen Schritt. Und jetzt hört es bei mir hier gerade auf. Aber das ist so. Wenn ich dem Heiligen Geist Raum geben will, heißt das erstmal, ich gehe den Schritt, den ich gesehen habe. Ich tue das, was ich verstanden habe. Das heißt im Wesentlichen dem Heiligen Geist Raum geben. Dann natürlich auch, dass ich mich mit der Bibel beschäftige, weil die Bibel ist Reden des Heiligen Geistes zu Menschen. Ja, also sie ist ein Werk des Heiligen Geistes. Da haben wir es schwarz auf weiß, ganz viel. Das gehört dazu. Dann, was ich ja vorhin eigentlich so einfach so mitgesagt habe, dass ich mit ihm rede, dass ich bete. Ich meine, die Bibel sagt uns, dass wir den Vater anreden, dass wir den Sohn anreden. Vom Heiligen Geist ist da nicht die Rede, aber diese drei Personen sind ja letztendlich ein Gott. Du hast eben so schön gesagt, das wissen wir. Dann habe ich gesagt, na dann lass mal jemanden erklären. Ich habe noch keinen getroffen, der das erklären kann. Ja, dass Gott ein Gott ist und doch drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da habe ich gedacht, als du so gesagt hast, wir wissen das, ja, wissen schon in der Theorie, aber kannst mir jemand mal erklären, der komme bitte nachher zu mir. Ich kenne durchaus Bilder, ja, man könnte sagen eine Geschäftsführung, aber da betone ich doch irgendwie immer wieder die drei Personen. Wir kriegen es nie ganz zusammen, dass wir einen Gott haben, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Aber wenn ich mit dem Vater rede, der Heilige Geist ist ja sowieso derjenige, der das Gebet raufbringt. Wenn ich mit dem Sohn rede, der Heilige Geist ist derjenige. Und wir haben ja auch, oh komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, ist, glaube ich, kein Lied der modernen Pfingstbewegung, ja, sondern ist ein altes Lied, wo wir den Heiligen Geist anreden. Ich tue es eigentlich nicht in meiner Gebetspraxis. Ich sage aber nicht, man darf nicht. Ja, ich halte mich an die beiden Varianten, die wir in der Bibel haben, den Vater anzureden, den Sohn anzureden. Aber der Geist ist eben genauso eine Person dieser Gottheit. Dann haben wir hier den zweiten Satz. Weissagung verachtet nicht. Jetzt ist Weissagung oder Prophetie in der Bibel immer das Reden Gottes in eine konkrete Situation. Wir verstehen unter Prophetie oft Zukunftsvorhersagen oder irgendwas. Das ist oft auch damit verbunden, dass Gott etwas zeigt, was wir mit unseren natürlichen Sinnen nicht sehen könnten. Betrifft die Gegenwart, kann die Gegenwart betreffen, kann die Zukunft betreffen. Aber es ist eigentlich immer in die konkrete Situation. Das größte prophetische Buch oder das einzige prophetische Buch des Neuen Testamentes ist ja die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Und es ist in allererster Linie ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde. Wir machen daraus oft so ein Orakelbuch. Das ist es aber gar nicht. So ist es nie gemeint gewesen von Gott. Sondern Gott hat gesehen, seine Gemeinde ist in der Verfolgung. Das ist geschrieben während der ersten Verfolgung, die das ganze Römische Reich erreicht hat. Und dann hat Gott durch Johannes etwas gegeben, was die Menschen trösten soll in ihrer Situation und ihnen den Blick dafür öffnen soll, dass Gott das letzte Wort hat. Das ist mal die Bedeutung der Offenbarung in zwei Sätzen. Jetzt kann man da reingucken und viele Einzelheiten spielen da eine Rolle, kann man sich angucken. Aber es war nie von Gott gedacht, dass wir daraus einen Fahrplan für die Weltgeschichte ableiten. Es ist nicht das Ziel dieses Buches, sondern es ist dieses: Ihr kommt an, ich werde euch ans Ziel bringen. Weissagung verachtet nicht. Und jetzt, ich meine, das mit der Bibel damals, als meine Bibel in die Ecke geflogen ist, das war Weissagung. Ja, weil da hat Gott seinen Finger auf meinen wunden Punkt gelegt. Und zwar ganz konkret und ganz direkt. Das war nicht mehr irgendwie ein theoretischer Bibelvers, der da steht, sondern in dem Moment ging es um mein Leben. Und das ist Prophetie. Oder kommt eine Frau zu mir, richtig erbost. Du predigst seit Wochen über Themen, die mich beschäftigen, über die ich aber mit niemandem rede. Woher weißt du das? Ich hatte keine Ahnung. Ist Prophetie. Ja? Nicht, dass Gott, dass ich jetzt plötzlich so spricht der Herr und ich habe in dem Moment, sondern Gott hat, und das war auch damals noch ein festgelegter Predigtplan, der Jahre vorher von irgendeinem Gremium festgelegt worden ist, an den ich mich gehalten habe. Das heißt, Gott wusste schon Jahre im Voraus, dass da eine Frau im Gottesdienst sitzen wird, die genau diese Fragen hat und hat dafür gesorgt, dass genau diese Themen besprochen werden. Das ist Prophetie. Ja, also da, wo ich, sag ich mal, weiß oder aus der Reaktion gemerkt habe, hier hat Gott mich benutzt, um prophetisch zu reden, da habe ich das selber in dem Moment, wo ich es gesagt habe, nicht gewusst. War mir nicht klar, dass das jetzt in dem Moment prophetisch war. Habe ich noch 2, 3 Beispiele, aber reicht mal. Ja? Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht. Natürlich kann es sein, dass Gott einem Menschen auch etwas zeigt und sagt, sprich den drauf an. Und das kann er grundsätzlich erstmal mit jedem Christen tun. Und dann gibt es Leute, die in einer ganz besonderen Weise die Gabe der Prophetie haben, sagt die Bibel. Ja, gibt es. Und die also eine Gabe haben zu erkennen, was Gott im Leben, im eigenen Leben, im Leben anderer, in der Gemeinde zeigen will. Und da steht hier, die Weissagung verachtet nicht, mit dem Nachsatz prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, ich meine, wenn ich in der Bibel lese, da muss ich mir keinen Kopf machen, wo kommt das her? Das kommt von Gott, Punkt. Und deswegen kann ich jede andere Form von Prophetie und muss ich auch an der Bibel prüfen. Wenn also irgendjemand sagt, ich habe den Eindruck, Gott hat mir dies oder jenes gezeigt und das widerspricht der Bibel, dann kann ich sogar mich hinstellen und sagen, nee, das kann nicht sein, weil Gott widerspricht sich nicht. Müssen wir wieder gucken, gemeinsam uns notfalls auch hinsetzen und prüfen an der Bibel, weil manche Dinge verstehen wir ja auch unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es ein Punkt, jede Weissagung muss ich an der Bibel prüfen lassen. Anders geht's nicht. Weil jemand, der sogar ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, der hat den Satz geprägt, die Bibel ist das sichere Wort Gottes. Da muss ich nicht diskutieren, da muss ich nicht fragen, da muss ich auch nicht mehr prüfen. Das ist Wort Gottes. Bei allem anderen muss ich prüfen. Und dann haben wir so Muster. Zum Beispiel im Neuen Testament ist es so, wenn etwas mehrere betrifft, kriegen es auch mehrere gesagt. Ja, der Petrus kriegt gesagt, geh zum Cornelius. Der Cornelius kriegt gesagt, hol den Petrus in dein Haus. Die Ältesten in Antiochien, da heißt es, also sie waren zusammen im Gebet und im Fasten, und dann heißt es, der Heilige Geist sprach zu den Ältesten, Mehrzahl, sondert mir aus Barnabas und Saulus. Da steht noch Saulus. Sondert mir aus Barnabas und Saulus. Sie sollten ihre besten Mitarbeiter wegschicken. Hätte man jetzt auch sagen können, also das kann nicht vom Heiligen Geist sein, oder? Also unsere besten Mitarbeiter in die Mission schicken und auch noch im Doppelpack, das kann nicht sein, da müssen wir uns verhört haben. Nee, war von Gott und sie haben es getan. Sie waren gehorsam. Könnte der weitergehen? Also mir fällt nur ein Gegenbeispiel ein, wo es nur einer gezeigt kriegt, das ist der Philippus, aber da muss auch nur er gehen, nämlich in die Wüste. Geh in die Wüste, auf die und die Straße, und da begegnet er dann einem Kämmerer und dem sagte das Evangelium, das ist wahrscheinlich der Anfang der äthiopischen Christenheit, die es bis heute gibt. Aber da muss ja auch nur er gehen. Er sagt ja nicht, also Gott hat mir gezeigt, wir als Gemeinde sollen jetzt in die Wüste gehen, sondern er soll gehen und er kriegt es auch nur gesagt. Und von daher ist das auch so ein Punkt, wenn es also eine Prophetie für die ganze Gemeinde wäre, dann zu sagen, okay, ich höre das, was du sagst, lass es uns prüfen, lass uns darum beten, dass Gott es noch anderen auch zeigt. Ja, also dass es noch mehreren sichtbar wird. Aber die Frage ist eben tatsächlich, rechnen wir überhaupt damit, dass der Heilige Geist in unser Leben eingreift? Und, ketzerische Frage, darf der das? Ja, also jetzt mal rein hierarchisch darf er das natürlich, er ist Gott. Aber er tut es auch nur, wenn wir ihm Raum geben. Ja, wenn wir sagen, ja, okay, ich möchte dass du in meinem Leben handelst. Ich möchte, dass du, wenn ich in der Bibel lese, mir das auslegst. Denn mal ganz ehrlich, kennt ihr irgendeinen besseren Bibelausleger als den Heiligen Geist? Also ich nicht. Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte, dass du mit mir durch den Alltag gehst und mir deinen Blickwinkel schenkst. Wenn ich Menschen sehe, bewirke du, dass ich sie mit deinen Augen sehe. Wenn ich Situationen beurteilen muss, und das müssen wir 100 Mal am Tag oder 1000 Mal am Tag, schenke, dass ich sie mit deinen Augen und von deinem Blickwinkel her beurteile. Und wenn du mir was sagen willst, dann will ich dafür offen sein. Aber wir werden also, das Prüfen ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn das Dinge sind, die aus dem Normalen rausgehen, dann ist es immer wichtig zu prüfen. Und das ist nicht den Heiligen Geist gedämpft, sondern das wird uns ja regelrecht aufgetragen in diesem Zusammenhang. Hört hin und prüft. Und wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, es ist von Gott, dann handelt danach. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Prüfen nicht weglassen. Denn es sind natürlich viele Stimmen, die wir hören. Und die sind nicht alle von Gott. Ja, das sind meine eigenen Wünsche, mein eigener Geist, der auch manchmal sehr laut sein kann. Und der Dinge sagen kann. Ja? Und sogar der Teufel kann versuchen, uns was einzuflüstern. Ja, wenn der Heilige Geist in uns Raum hat, dann wird er nicht viel erreichen, aber probieren wird er es immer wieder. Und so kann auch die Stimme irgendwo da sein. Sollten wir auch mit rechnen, aber dann eben dieses Vertrauen, Herr, ich will mich von dir und deinem Geist lenken und leiten lassen. Das hat an Pfingsten begonnen. Und manchmal passieren so gigantische Sachen wie an Pfingsten. Da predigen 12 Männer aus Galiläa. Und ihr müsst mal die Sprachen zählen, in denen die Leute sie reden hören. Die reden alle aramäisch mit galiläischem Akzent. Aber der eine hört griechisch, der andere hört lateinisch, der nächste hört phrygisch. Also das ist ja eine ganze Liste von Sprachen, die dann da ist. Jeder hört sie in seiner Sprache. Das ist Handel des Heiligen Geistes. Es gibt Berichte von Missionaren, die sich plötzlich mit Indianerstämmen verständigen konnten, deren Sprache sie nie gelernt haben. Ja, also das kann sein. Es kann aber eben auch sein, dass es einfach ein leises Reden ist, wo ich höre, hier, ich bin da. Ich weiß, du hast Angst vor dem, was diese Woche kommt, aber ich bin da. Oft ist der Heilige Geist ganz leise. Und nochmal, immer wieder prüft alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel kennen. Denn prüfen kann ich immer anhand der Bibel. Aber ich kann sie ja nicht jedes Mal unter diesem Aspekt von vorne bis hinten durchlesen. Bei wichtigen Fragen sollte man vielleicht sogar das in Erwägung ziehen, das zu tun. Aber so, je besser ich meine Bibel kenne, umso besser kann ich hier prüfen, ganz klar. Und wie gesagt, in meinem Leben hat Gott die häufigsten Situationen, dass er konkret in mein Leben geredet hat, war durch die Bibel. Durch irgendwelche Bibelverse, Bibelstellen, durch eine Predigt, die ich selber vorbereitet habe, gar nicht so selten, dass ich mitten während der Arbeit plötzlich so einen ganz persönlichen Anspruch, oder ich habe erlebt, kommt jemand nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, also der Satz heute, der war für mich total wichtig. Und ich habe überlegt, Moment mal, in welchem Zusammenhang habe ich das denn gesagt? Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, ich habe es überhaupt nicht gesagt. Aber es kam in einem Lied vor, das wir gesungen haben. Ja, das ist doch Reden des Heiligen Geistes. Derjenige hat von der Predigt wahrscheinlich nichts mitgekriegt, weil er die ganze Zeit über das Lied nachgedacht hat. War nachher aber der Meinung, ich hätte das in der Predigt gesagt. Also ich war unschuldig in dem Fall. Das war prophetisches Reden durch ein Lied. Völlig an mir vorbei oder ohne mich in dem Moment. Ist das schlimm? Nö. Halleluja. Gott hat geredet in diesem Gottesdienst. Was Besseres kann uns doch nicht passieren. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was, so ein paar Einblicke. Wer ist jetzt der Heilige Geist? Er ist die Person des dreieinigen Gottes, die Verbindung herstellt vom Vater zu uns. Ja, der schon durch die Propheten geredet hat, der durch die Apostel geredet hat, der sogar durch Jesus geredet hat und der heute durch uns reden will. Und zu uns und durch uns. Das ist der Heilige Geist. Und Ich wünsche mir, dass wir ihm das Recht einräumen, in unser Leben zu reden und zu handeln und dass wir das, was wir verstanden und geprüft haben, dann auch umsetzen. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Du hast es den Jüngern angekündigt. Du hast es ihnen mehrfach gesagt und dann ist es geschehen. Und danke für die Situation, wo du durch deinen Geist zu uns geredet hast. Manches haben wir vielleicht gar nicht mitgekriegt, haben es gar nicht als dein Reden wahrgenommen, aber du hast uns trotzdem geführt und geleitet. Danke für all die Gebete, die du schon für uns übersetzt und zum Vater gebracht hast. Danke für all das, was du in unserem Leben getan hast. Und zeig du uns, wo wir in der Gefahr stehen, dir keinen Raum zu geben. Und hilf uns, das zu tun, was du uns zu sagen hast. Amen.